Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute sprechen wir über die Artemis 2-Mission, den Aufbruch des Menschen zum Mond zurück. Was für eine unglaubliche Nachricht, die in Deutschland merkwürdigerweise kaum diskutiert wird, obwohl sie wirklich historisch ist. Außerdem sprechen wir über Friedrich Merz und seinen neuesten Fauxpas mit Donald Trump. Und zum Schluss, Sie mögen es uns nachsehen, ist ja eine Feiertagsausgabe. Hier sprechen wir über die Debatte um den Wahl vom Timmendorfer Strand und was er über unsere Gesellschaft aussagt, um das mal so pseudophilosophisch anzuteasern. Fast 100 Meter hoch, das Space Launch System ist gestartet, vorgestern in der Nacht. Artemis 2-Mission wird den Mond umrunden und weiter und tiefer in das Universum vordringen als jemals ein Mensch zuvor. Eigentlich eine wirklich unglaubliche Nachricht der Rückkehr ins All, zum Mond. Schon in 2 Jahren, schon 2028, also übernächstes Jahr, soll eine bemannte Mondlandung auf dem Mond stattfinden. Eine Nachricht, die in Deutschland komischerweise irgendwie kaum stattgefunden hat, oder?
Ja, findet kaum statt und das lässt sich gut erklären. Wir müssen zurückdenken, die sehr Alten können das tatsächlich auch noch zurückempfinden, wie das 1969 war mit der spektakulären Mondlandung. Also übrigens unter technischen Bedingungen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. In jedem Handy ist mehr Computer drin als damals in dem ganzen Weltraumprogramm. Aber es hat ja damals geklappt, es hat funktioniert, es war eine Sensation. Aber wie hat eigentlich die Öffentlichkeit darauf reagiert? Sehen wir mal von der amerikanischen Öffentlichkeit ab, die ja sehr technikaffin ist und leicht zu begeistern auch. Dann war typisch eigentlich vor allen Dingen die deutsche Reaktion. Und es ist von unglaublicher Symbolkraft, wie ich finde, dass in dem Jahr, in dem die Amerikaner den Mond betreten haben, die Deutschen den Umweltschutz erfunden haben. Und das lässt sich so auch erklären, dass im Grunde die Sensation des Betretens des Mondes noch überboten wurde durch ein Bild. Ein Bild, das zum ersten Mal möglich war, vom Mond aus nämlich, das Bild von der aufgehenden Erde, der berühmte blaue Planet. Das ist, glaube ich, das am häufigsten reproduzierte Foto der Fotografiegeschichte. Und dieses Foto ist ikonisch geworden für Greenpeace, für die Grünen überall in der ganzen Welt, aber vor allen Dingen natürlich in Deutschland. Und was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass der Rückblick auf die Erde die eigentliche Entdeckung war, zumindest für die Deutschen, also für die Grünen, für die Umweltbewussten, nämlich zu sagen, schaut euch an, dieser kostbare Planet, das gibt's nur einmal im ganzen Universum, ja, schaut euch an, wie wunderbar er leuchtet, ein unglaubliches Bild, das müssen wir bewahren, das müssen wir schützen. Das ist, wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde dieser Ideologie der Schöpfungsbewahrung, also die Erde als der kostbare Planet, wir müssen alles daran setzen, ihn zu retten und zu bewahren. Kurzum, aus der sensationellen technischen Leistung der Amerikaner ist plötzlich etwas ganz anderes geworden, nämlich die Rückwendung auf die Erde und zu sagen, Naturschutz, die Rettung der Erde, der Schutz der Erde, das ist das Allerwichtigste. Wenn jetzt also die Amerikaner wiederum nach 50 Jahren wiederum zum Mond fliegen, also wiederum diesen uralten technischen Traum Eroberung des Weltraums ernst nehmen und damit ernst machen, dann gefährdet das gewissermaßen die neue Grundphilosophie der Deutschen. Ja, denn das ist ja die Grundphilosophie oder die Grundreligion auch der Deutschen. Schöpfungsbewahrung, Rettung der Erde, Gaia-Kult, wie auch immer man es formulieren will. Und deshalb ist es gar nicht überraschend, dass hier so gut wie gar nicht über dieses Projekt berichtet wird und schon gar nicht euphorisch. Ja, denn das würde ja im Grunde wieder die alte Technikbegeisterung wecken, gegen die man hierzulande eine sehr romantische Anti-Affekt erzeugt hat. Ja, also Technik ist wenn Sie so wollen, in Deutschland eine Art notwendiges Übel, aber nichts mehr, womit man sich identifiziert und womit man auch das Selbstbewusstsein des Menschen mehr oder minder identifiziert. Also insofern ist die deutsche Reaktion auf das, was jetzt in Amerika so spektakulär passiert, nicht überraschend. Das passt, wenn Sie so wollen, ins Bild.
Die Raumfahrt ist ja eigentlich, wenn man so will, das absolute Symbol überhaupt oder das Symbolischste, was wahrscheinlich der Mensch so jemals getan hat, der Aufbruch ins All und zum Mond. Und das ist ja durchaus extrem bemerkenswert und wurde ja auch immer wieder in vielen Kommentaren, wenn es darum geht, so die Zukunft des Westens, sind wir am Abstieg oder am Aufstieg, wird ja immer auf die Raumfahrt rekurriert. Und wir haben uns ja auch nach der Mondmission benannt, Apollo News, denn diese Mondmission war ja erstmal ein symbolischer Triumph des Westens, war ja die Antwort auf diesen Sputnik-Schock. Und der Sputnik-Schock, da ging es ja nicht nur darum, dass die Sowjetunion plötzlich einen Satelliten ins All bringen konnte im Sinne einer technischen Leistung, sondern es war die Demonstration der Fähigkeit, den Westen mit einer Interkontinentalrakete angreifen zu können. Das war der Hintergrund dieses Sputnik-Schocks und darauf reagierte dann der Westen mit diesem dieser Apollo-Mission und dieser Mondlandung und der ultimativen friedlichen Dominanz oder des Dominanzbeweises der westlichen Welt über den Ostblock. Und dann begann aber eben seit 1972 der letzten Mondmission dieser lange Abstieg, der schließlich nach dem Space Shuttle, der Einstellung des Space Shuttle Programms ja dazu geführt hat, dass amerikanische Astronauten nur noch zu ihrer eigenen Raumstation ins All fliegen konnten, indem sie nach Baikonur flogen und mit sowjetischen Raketen oder russischen Raketen zum All flogen, die ironischerweise den Namen Soyuz-Rakete trugen, Kurzform für Sowjetunion oder für die Einheit, glaube ich. Und das ist eine Weiterentwicklung genau der Rakete, die Sputnik ins Weltall gebracht hat, also sozusagen der ultimative symbolische Abstieg des Westens.
Richtig. Das ist in der Tat so. Das ist eine eigene Geschichte noch einmal, dass die Amerikaner keinen Anschluss finden konnten an ihre eigene Erfolgsgeschichte und offensichtlich auch jedenfalls in vielen Teilen der Gesellschaft dieses westliche Selbstbewusstsein nicht mehr ins Zentrum ihres Selbstvergewisserung oder ihrer Identität zu stellen. Ein Selbstbewusstsein, das wesentlich an technische Leistungen und vor allen Dingen auch an das sichere Gefühl gebunden ist, alle Probleme sind lösbar. Das ist, wenn Sie so wollen, die westliche Grundhaltung schlechthin. Es gibt ständig Probleme. Es gibt immer wieder neue, scheinbare Unlösbarkeiten. Aber das ist nur eine Frage des Wissens. Es ist nur eine Frage des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, bis diese Probleme letztlich wiederum wissenschaftlich-technisch gelöst werden können. Und auch alle Folgeprobleme von wissenschaftlich-technischen Innovationen sind wiederum wissenschaftlich-technisch lösbar. Das war das Selbstverständnis des Westens. Und das hängt natürlich mit vielen gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, dass das eingebrochen ist. Ganz populär gesprochen, denken Sie an die Hippie-Bewegung. Ja, also die Hippie-Bewegung war eine Gegenbewegung gegen diese klassische westliche Kultur. Eine Bewegung, die sich dann auch bewusst an fernöstliche Weisheiten, fernöstliche Kulte angeschlossen hat und ähnliches mehr. Es war eine Welt nicht mehr der Technik und der Wissenschaft, sondern der Drogen und der Musik. Es war eine Aussteigerkultur. Und die hat dann eben jahrzehntelang die Öffentlichkeit dominiert und, wenn Sie so wollen, auch diesem großen, klassischen westlichen Projekt wissenschaftlich-technischer Fortschritt den Boden entzogen, die Legitimation entzogen. Und insofern ist der ganze Westen erfasst gewesen dann von dieser Gegenbewegung. Wir in Deutschland waren nur besonders avantgardistisch, wenn Sie so wollen, in der antitechnischen Haltung.
Wir waren die Vorreiter im Rückgang sozusagen.
So, richtig, ja.
Ja, das ist ja, ich finde, diese Raumfahrt, die schließt so an die Frage, die wir ja eigentlich unterschwellig die ganze Zeit diskutieren. Und das ist eigentlich die Frage, ist der Westen vorbei oder geht es zu Ende mit dem Westen? Ich habe das hier schon oft zitiert. Friedrich Merz hat ja diesen spektakulären Gesetz gesagt, dass der normative Westen zu Ende wäre und so weiter. Daran müssen wir uns gar nicht aufhängen, sondern die Frage, das Grundbild ist ja immer die Idee, was, glaube ich, fast alle politischen Lager in Deutschland ein ist, das Gefühl, dieser alte Westen, das Abendland, so die Europa, ist im Rückgang begriffen, fällt zurück in der Welt und hat keine Chance mehr gegen die BRICS-Staaten oder gegen China, gegen Indien, gegen diese schnellen, großen Staaten, die uns in allem überholen und überrunden. Und dann folgt die multilaterale Weltordnung und so weiter. Und also dieser Westen zerfällt, zerbricht, geht zurück. Und ich würde immer sagen, die Raumfahrt war das ultimative Symbol für diesen Rückschritt. Und das ist ja vielleicht ein bisschen die Frage, die sich jetzt da anschließt, wenn man auf dieser symbolischen Ebene bleibt, kann man ja sagen, dieser Versuch der Rückkehr zum Mond und dann auch zum Mars, und es geht ja wirklich schnell voran, das muss man sagen, wie gesagt, geplant ist Artemis 4, übernächstes Jahr die Rückkehr von Menschen auf den Mond. Dann könnte man ja sagen, das ist ja jetzt vielleicht doch ein Symbol, der alte Westen lebt oder es geht weiter oder die besten Tage kommen noch.
Es ist ja in der Tat so, dass man unterscheiden muss zwischen dem Stand der Technik, der Entwicklung der Technik, auch der Entwicklung der Wissenschaft, die im Wesentlichen immer noch avantgardistisch vorangetrieben wird von Leuten, die in Amerika arbeiten. Also auch aus Indien kommend, aus China kommt, wo auch immer, die sind an amerikanischen Universitäten oder amerikanischen Instituten und arbeiten dort. Aber sie arbeiten an diesem Projekt, sie arbeiten an dem westlichen Projekt weiter. Und auch die anderen Staaten, die aufstrebend sind, ja, die Developing Countries oder wie auch immer man sie nennen will, all diese Staaten arbeiten ja nicht an einem anti-westlichen Projekt, sondern sie selber arbeiten in dieser Spur der westlichen Technik und der westlichen Wissenschaft. Es gibt nur eine Wissenschaft. Und das ist die, die im Westen ausgeprägt worden ist. Und es gibt nur eine Technik. Und das ist eben auch die, die wir im Westen entwickelt haben über Jahrhunderte hinweg. Dass jetzt andere Länder, andere Kulturen da nicht nur Anschluss gefunden haben, sondern sogar oft die Entwicklung weiter vorantreiben, spricht ja nicht gegen das Syndrom wissenschaftlich-technische Zivilisation des Westens. Das ist unabdingbar. Und ich meine, jeder kann sich das vergegenwärtigen, der in irgendeine Ecke der Welt fährt. Man kann fliegen, wohin man will, Urlaub machen, wohin man will. Und man wird überall wiederum auf die westliche wissenschaftlich-technische Zivilisation, die Infrastruktur eines Landes, die Technik, die Kommunikationsmedien eines Landes, auch die Tatsache, dass sie da überhaupt hinfliegen können. Alles das ist westliche Zivilisation, die sich eben weltweit ausgebreitet hat. Nur, und das ist die Pointe, und deshalb haben wir es tatsächlich auch mit einem Niedergang zu tun oder gehabt in den letzten Jahrzehnten, diese Entwicklung wird nicht mehr begeistert getragen von dem Westen. Ja, sondern es hat sich dort eine kulturpessimistische Stimmung oder eine antiwissenschaftlich, antitechnische Stimmung breit gemacht in großen Teilen der Bevölkerung, leider Gottes auch in der Elite, in den verschiedenen Eliten der westlichen Welt, sodass wir tatsächlich davon ausgehen müssen, dass andere in Asien, in Südamerika, wo auch immer, in Afrika sogar, unser Projekt weiter vorantreiben, als wir das selber tun. Also damit muss man tatsächlich rechnen, nur am Ende. Wenn Sie dann gucken, was passiert da eigentlich, dann liegt das alles in der Linie, die wir seit 300, 400 Jahren entwickelt haben, wissenschaftlich, technisch. Ja. Also es gibt dazu keine Alternative. Es gibt nicht eine andere Mathematik, eine andere Physik, eine andere, was weiß ich, Halbleitertechnologie. Das gibt es alles gar nicht. Sondern wir bleiben alle in dieser wissenschaftlich-technischen Zivilisation des Westens. Die ganze Welt findet daran Anschluss. Nur ist es nicht mehr so, dass wir als Personen, als Menschen, als Gesellschaften uns damit identifizieren, sondern wir müssen sehen, dass andere das begeistert übernehmen, dieses Projekt, und uns in vielen Dingen auch dann tatsächlich schon überholt haben. Ja, aber innerhalb dessen, was wir selber vorangetrieben haben und was unsere Identität mal ausgemacht hat. Also es hängt im Grunde auch an Mentalität, an einer Mentalitätsproblematik. Ja, wir können uns mit uns selber und unserer eigenen Vergangenheit nicht mehr identifizieren.
Ja, ja, ich finde diesen Kulturpessimismus, wie Sie es ja gesagt haben, ist ja eigentlich sehr spannend, weil ich meine, wir sind uns ja einig und wir sprechen darüber ja jede Woche, welche unglaublichen Probleme auch im Westen liegen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, oder würde ich grundsätzlich sagen, aber das ist natürlich auch nur ein Gefühl, dass wir trotzdem dazu neigen, den Westen zu unterschätzen oder das Abendland, die westlichen Staaten zu unterschätzen und den Rest der Welt zu überschätzen, gerade in so technischen Fragen. Und das wissen Sie jetzt besser als ich, aber ein durchaus interessantes Kapitel ist ja die Überschätzung sozusagen des Ostblocks und der DDR bis zum Mauerfall, was die technischen Halbleiterkapazitäten und was weiß ich angeht. Also es scheint ja ein regelrecht westliches Syndrom zu sein, den Rest der Welt zu überschätzen. Und ich glaube, dass auch heute, auch wenn natürlich das diese Probleme real sind und auch die Herausforderung real ist durch China und so weiter, glaube ich trotzdem, dass wir dazu neigen, all das zu überschätzen und zu unterschätzen, dass unter uns in dieser westlichen Gesellschaften halt immer noch so ein unglaublicher zivilisatorischer, kultureller Wert liegt, der natürlich durch vieles geschliffen und so weiter wird, aber immer noch unter uns liegt und der eben anderen Staaten wie China und so weiter fehlt und der dieses Fehlen, würde ich denken, trotzdem dazu führen wird, dass sie nicht so einfach diesen Westen überholen oder ersetzen oder übertrumpfen können, wie die das auch gerne wollen. Und also insofern finde ich diese Artemis, diesen Start, dieser Aufbruch durchaus, würde ich sagen, symbolhaft dafür, dass auch wir, auch als Konservative, da, finde ich, mehr Optimismus bräuchten, dass der Westen im Endeffekt nach allen Krisen, die es da auch immer geben wird, trotzdem, das ist meine Grundüberzeugung, triumphieren wird.
Ob er das wird, hängt, glaube ich, von einer Sache ab, auf die man es vielleicht konzentrieren könnte bei der Frage, gibt es etwas, was uns einen Vorsprung immer noch verschafft gegenüber all denen, die uns kopieren? Denn darauf läuft ja zumindest meine These hinaus. Alle anderen Kulturen, alle anderen Gesellschaften kopieren die westliche Welt in den Dimensionen, um die es wirklich geht. Sie haben überall den Kapitalismus eingeführt, in unterschiedlicher Variante, autoritärer Kapitalismus, Raubtierkapitalismus in Russland, wo auch immer. Aber es gibt nichts anderes mehr als Kapitalismus. Sie haben auf der anderen Seite, es gibt, wie gesagt, nur eine Technik und es gibt nur eine Wissenschaft, nämlich die westliche. Die ist in der ganzen Welt ganz selbstverständlich eingeführt. Wenn man jetzt fragt, okay, worin könnten wir uns noch unterscheiden? Also wo könnte ein, wenn Sie so wollen, unaufholbarer Vorsprung des Westens noch sein, dann gibt es meines Erachtens nur eine Produktivkraft, die uns unterscheidet, und das ist Freiheit. Allerdings ist ja eins unserer Dauerthemen und nicht nur von uns beiden, dass gerade diese Produktivkraft Freiheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend eingeschränkt wird, also von uns selbst. Also dass wir selber, wenn Sie so wollen, sabotieren, was unsere größte Stärke ist. Also der Westen war immer darin führend, in der Fähigkeit der Kritik, in der Fähigkeit der Selbstkritik und vor allen Dingen dann auch in der Ermöglichung dieser Kritik durch Freiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und uns. Also all das, worum es gerade jetzt wieder geht und worüber alle diskutieren, zu Recht. Aber das war immer unsere entscheidende Produktivkraft, ja, dass auch die Individualität, die mit dieser Freiheit verbunden ist, diese genialen Einzeldenker und Einzelforscher, die in ihren Garagen, den Metapher, ist ja eine Metapher geworden, die Garagengenies, die dort neue Ideen ausprobiert haben und entwickelt haben, das war unser, wenn Sie so wollen, unser Kapital, unser eigentliches Kapital. Und solange wir das retten können, also diese individuelle Freiheit zu tun, wozu man Lust hat, zu probieren, wozu man Lust hat, statt immer wieder einzuschränken, zu regulieren, was Leute probieren wollen. Als unserer größten Probleme beispielsweise bei der Innovationsfähigkeit unserer Kultur ist das sogenannte Precautionary Principle, was auf Deutsch heißt, du musst so vorsichtig sein, dass du immer sicher sein musst bei jeder neuen Idee, dass sie keinen Schaden anrichtet. Was im Grunde darauf hinausläuft, am besten du versuchst gar nichts Neues. Ja? Und das ist, wenn Sie so wollen, die selbstverständliche Erwartung mittlerweile geworden in vielen westlichen Ländern. So kommt man nicht zu irgendwelchen Neuigkeiten oder Innovationen. Aber solange es noch individuelle Freiheit gibt, und die gibt es beispielsweise in China nicht. Und die gibt es in vielen anderen Gesellschaften, denken Sie an arabische Länder oder so, in keinster Weise. Aber solange wir die noch bewahren und retten und verteidigen, haben wir auch noch dieses Prä, sind wir auch noch, wenn Sie so wollen, Avantgarde in der Entwicklung. Aber wir müssen doch realistisch sehen, unendlich viele Kräfte innerhalb der westlichen Welt selber arbeiten gerade daran, diese Produktivkraftfreiheit zu zerstören. Und ich glaube, daran hängt es letztlich, die Antwort auf Ihre Frage, ja. Wie sieht das in Zukunft aus?
Ja, ich glaube nur, genau, es liegt tatsächlich halt in unseren Händen. Und ich glaube eben nicht, das wird ja dann auch immer gesagt, ist dann nicht dieses chinesische Modell. Das ist ja auch eine unheimlich, finde ich, ein politischer Skandal. Es wird ja diskutiert, ist dieses chinesische Modell nicht doch irgendwie überlegen? Das wird ja bis in die Süddeutsche Zeitung hinein diskutiert. Nicht im Sinne davon, dass es wünschenswert wäre, aber dass es überlegen ist bei der Bewältigung bestimmter Probleme. Das haben wir während Corona gesehen, wo es hieß, naja, diese Diktatur, ein bisschen mehr Diktatur wagen, wurde damals im Kommentar geschrieben. Ja. Also, dass die Diktatur doch am Endeffekt überlegen sei bei der Bewältigung dieses Problems. Oder dass sie überlegen sei, weil der Staat da lenkt die Autoindustrie in eine bestimmte Richtung und wir haben eine Megastrategie und so weiter. Ja. Das ist ja doch das Bild, was vorherrscht in Deutschland. Und ich glaube halt, dass dieses Bild falsch ist, sondern was wir bei Corona gesehen haben, und ich finde, Corona ist dafür so ein Beispiel. Die ganze deutsche Öffentlichkeit war sich einig, China ist uns überlegen bei der Bewältigung der Pandemie. Im Sinne von faktisch Kontrolle, nicht von Freiheit oder von wünschenswert, aber von der faktischen Kontrolle des Virus. Das Ergebnis der chinesischen Corona-Politik war ja nicht nur Grausamkeit und so weiter, sondern war das totale Scheitern. Bis an die Grenze, dass dieses Regime wahrscheinlich nie so destabilisiert wurde wie am Ende dieser Corona-Pandemie, als das Regime über Nacht von sozusagen dieser Zero-Covid, wir sperren alle ein, Roboter bewachen die Straßen, hin zu Corona gibt's gar nicht, die Wende machen musste, weil das ganze chinesische System wirklich an den Rand gefahren wurde und weil dann so eine Diktatur oder so eine, ja, wirklich totalitäre Diktatur ja keinerlei Kontrollmechanismen mehr hat, keine Mechanismen der Selbstregulierung. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir halt irgendwie schon vergessen haben, ist, dass Freiheit und diese ganzen also westlichen Werte auch irgendwo, dass die nicht nur so ein schickimicki, schön Wetter, nice to have Zeug ist, sondern dass die Freiheit ja überhaupt erst ermöglicht, irgendetwas Produktives, Sinnvolles, Großes auf die Welt zu bringen, weil eben totalitäre Regime sich immer im Wahnsinn verlieren und verrennen und den größten Quatsch auch einfach machen. Das ist ja nicht nur böse, sondern es ist ja eben auch maximal verrückt und ineffektiv und so weiter. Also ich glaube halt, dass in dieser, ja, dass diese, da neigen wir, finde ich, extrem dazu, das alles so wahnsinnig zu überschätzen oder zu idealisieren oder dafür so eine Angst zu haben, die immer aus diesem Gefühl kommt, was Sie ja vorhin gesagt haben, das Gefühl, das ist eigentlich eine Endzeitstimmung, ja, also eine Endzeitstimmung bezogen auf den Westen, es geht alles nieder, es bricht alles zusammen, wir haben eigentlich gar keine Chance mehr.
Ich bin geneigt zu sagen, ich unterstreiche einfach jeden Satz, den Sie gerade gesagt haben, aber in der Tat, es geht ja um die Frage, haben wir überhaupt ein Interesse an Freiheit? Und es ist leider Gottes so, dass in Deutschland es einen Wert gibt, der von den meisten höher eingeschätzt wird als Freiheit, nämlich Sicherheit. Und ich hatte das Precautionary Principle ja gerade auch angesprochen, also dieses Vorsichtsprinzip, bloß nichts riskieren, ja, bloß kein Risiko eingehen, Sicherheit zuerst, das ist das Wichtigste. Und Freiheit spielte eigentlich in Deutschland immer nur eine Rolle, wenn sie nicht da war. Zumletzt eben in der DDR und dann hatten wir plötzlich, zumindest im Osten, dieses Freiheitspathos und konnten uns auch im Westen dann enthusiasmieren nochmal an der Idee der Freiheit und der Wirklichkeit der Freiheit. Aber wie schnell ist das verblasst? Wie schnell sind wir da in die DDR 2.0 hinein manövriert worden und hineingerutscht? Also gerade Deutschland scheint keine besonders große Begeisterung für Freiheit zu haben. Also man kann sich darauf nicht verlassen. Das ist aber, glaube ich, in Amerika doch noch anders. Also dieser ragged Individualism, wie sie das nennen, also dieser robuste, grobe Individualismus, der manchmal auch abschreckend wirkt. Also vieles, gucken Sie so Figuren wie Trump an. Ja, das ist so der typische Amerikaner eigentlich. Das hat auch manchmal etwas Abstoßendes und Erschreckendes, aber letztlich bedeutet es, ich nehme mein Schicksal in die eigene Hand. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Optimismus. Ja, dieser, wenn Sie so wollen, verkörperte, in jedem Individuum verkörperte Optimismus, der darin besteht zu sagen, ich bin selber Herr meines Schicksals. Das ist im Grunde das, was jedenfalls jahrhundertelang den Westen prägend gemacht hat für die gesamte Welt und führend gemacht hat und auch herrschend gemacht hat. Und wie gesagt, ich sehe, und damit sind wir wieder dann auch bei der Apollo oder bei dieser neuen Mondmission, Artemis-Mission, es ist einfach so, dass die Amerikaner da offensichtlich das noch bewahren konnten. Also diese groben freiheitlichen Individualismus, der sich nichts vormachen lässt. Also die auch diese anti-autoritäre Haltung jedes Amerikaners, der sich manchmal auch darin ausdrückt, dass sie darauf bestehen, eine Waffe in ihrem Schrank zu haben, um ihre Individualität und ihre Freiheit zu verteidigen, wenn der Staat dazu nicht in der Lage ist. Also alle diese Dinge, die manchmal auch befremdlich wirken auf uns in Europa, sind Ausdruck dieses Freiheitsgeistes, des amerikanischen Freiheitsgeistes. Und das sind wir in Deutschland leider Gottes der Gegenpol. Und es spricht nicht sehr viel dafür. Gucken Sie sich nur das Schicksal der sogenannten liberalen Parteien in Deutschland an. Also die FDP ist seit Ewigkeiten ein einziges Trauerspiel. Das Team Freiheit, das sich jetzt gebildet hat, wird wahrscheinlich unterhalb der 1%-Hürde bleiben, wenn sie sich zur Wahl stellen. Also Freiheit hat keine Prägekraft, schon lange nicht mehr in Deutschland. Und das macht uns dann auch pessimistisch, was diese Frage betrifft, was wird eigentlich aus dem Westen? Und einige sind mittlerweile bereit, sich mit dem Feind zu identifizieren. Genau.
Ja. Das ist aber, finde ich, der ganz entscheidende Punkt, die Identifikation mit dem Feind, weil dieser Pessimismus bezogen auf unsere Kultur und alles, was viel läuft, führt zu dieser Identifikation mit dem Feind. Mhm. Und das sehen wir bei den Rechten, in der Tat. Mhm. Wir sehen es bei den Rechten. Wir sehen es aber auch extrem bei den Linken. Ja, also wir sehen es eigentlich überall, dass dieser Pessimismus zu der Identifikation mit dem Feind führt. Und das ist, finde ich, etwas, wogegen man sich ganz entschieden wehren muss, weil ich immer auch sagen würde, da geht mir dann teilweise auch der Pessimismus gegenüber der deutschen Gesellschaft zu weit, weil ich immer sagen würde, natürlich, es gibt so viel Verrücktes, wir machen so viele Fehler, aber ich würde sagen, dass wir Deutschen diesem Ideal, und die Amerikaner sind auch nicht ideal, aber diesem amerikanischen unendlich viel näher sind als die Chinesen oder die Inder. Ja, und ich würde sagen, dass es geht auch immer nicht nur um das System, um wie viel Freiheit wir jetzt faktisch vom Staat her haben, sondern es geht doch um tatsächlich 2000 Jahre Kulturgeschichte, die irgendwie in uns ja weiterlebt und die doch dazu führt, dass wir, glaube ich, völlig unterschätzen, dass alle Völker des Abendlands und des Westens ein vollkommen anderes Verständnis zu Dingen wie Individuum, Freiheit, Selbstbestimmung, Rationalität haben als alle anderen Kulturen der Welt, sofern sie sie nicht vielleicht adaptiert haben. Und das ist, finde ich, etwas, was wir, glaube ich, total unterschätzen und wo wir total unterschätzen, auch was immer noch unter uns liegt und auf welchen Wert wir eigentlich zurückgreifen können. Denn auch die Amerikaner und so, das kommt ja am Endeffekt alles aus ganz, wenn man so will, biblischen Dingen, vom christlichen Menschenbild und so weiter. Und das lebt, und da bin ich immer so, das lebt doch trotz allem und trotz aller Pervertierungen und Gegenkräfte, lebt es ja in uns fort. Und was mich extrem stört, ist diese Tendenz eben, wie Sie es gesagt haben, die Identifikation mit dem Feind. Also die das so schlecht alles zu sehen, dass wir dann anfangen zu sagen, naja, vielleicht die Chinesen machen es doch oder das chinesische KP. Nein, die machen es auf jeden Fall nicht besser, sondern der sinnvollste Weg oder der einzige Weg überhaupt, glaube ich, für so etwas wie Freiheit in dieser Welt einzutreten, ist ja, sich dafür einzusetzen, dieses westliche Projekt im Endeffekt zu drehen.
Ja, ich denke, wir sind gar nicht in der Lage, in derartigen Kulturen zu existieren. Ja. Also habituell vollkommen ausgeschlossen. Niemand könnte es ertragen, in China wirklich zu leben, es sei denn in irgendeiner privilegierten Kasse, in irgendeinem Superluxushotel. Und niemand würde es ertragen, in irgendeinem islamischen Land zu leben, es sei denn, man würde ihn ständig nur mit den Scheiß in Kontakt bringen. Das würde niemand ertragen. Und das bestätigt natürlich Ihre These, dass wir auch als Deutsche nach wie vor Westler sind, Gott sei Dank. Und das ist ein gutes Schicksal und das bleiben wir auch. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, wenn man Amerika und Deutschland vergleicht, dann sind das unterschiedliche Intensitätsformen im Umgang mit der eigenen Geschichte und der eigenen Tradition und den kulturellen Errungenschaften des Westens. Die Amerikaner sind näher, viel, viel näher dran an den westlichen Errungenschaften als wir. Wir haben uns einlullen lassen durch Sentimentalität, durch Romantizismen, auch durch eine bestimmte Form protestantischer Religiosität, Pietismus und ähnliches mehr. Wir haben uns da ein bisschen einlullen lassen und sind im Grunde nicht mehr abwehrbereit, so könnte man auch sagen. Und das bei einigen anderen Ländern gibt es ähnliche Tendenzen, England, Frankreich leider Gottes auch. Es macht eben noch einen Unterschied, ob man sich begeistert identifiziert mit dem Feind oder ob man wenigstens noch die Diagnose stellt, Unterwerfung. Ja, also das Welbecks berühmtes Buch, Unterwerfung unter des Islam, nimmt man das noch wahr, dass es eine Unterwerfung ist, dass es eine Versklavung ist, wenn man so will, oder empfindet man das sogar schon als die wirkliche alternative Kultur, die man insgeheim bewundert. Das macht natürlich den Unterschied ums Ganze, aber leider Gottes ist es so, dass es nicht nur die Ängstlichkeit der Unterwerfungsbereitschaft gibt, sondern auch diese verrückte Vorstellung, das seien lebbare Alternativen für uns. Ja, und das ist eindeutig nicht der Fall. Ich habe ja vorhin schon auf die Hippies verwiesen, die damals diese Bhagwan-Bewegung, diese ganzen Sachen, die dann auch hier mit ihren orangenen Kleidern herumgelaufen sind oder irgendwelche komischen Mantras vor sich hin gebrabbelt haben. Das kann man mal als Mode machen, ja, hat auch ein bisschen schöne Popmusik dazu gegeben. Das kann man mal als Jugendkultur machen, genau. aber das ist natürlich keine lebbare Alternative für eine westliche Gesellschaft. Ja. Und insofern müssen wir wieder das Augenmerk drauf lenken, und das war eigentlich der Tenor dessen, was ich sagen wollte, dass es ja in Wahrheit genau umgekehrt ist. Alle anderen imitieren uns in den Bereichen, um die es wirklich geht. Technik, Wissenschaft, Wirtschaft. Da gibt es nur ein Schema, ein Muster, in dem es funktioniert. Und das ist das, was wir in der westlichen Welt ausgeprägt haben.
Ja, lassen Sie uns vielleicht zum Ende nur noch mal auf die Raumfahrt zurückkommen, weil das ja das eigentliche Thema ist. Und deswegen bin ich auch sozusagen begeisterter Verfechter dieser Mission. Und ist ja schon interessant, dass ja auch gerade Donald Trump seit 2016 diese Raumfahrtprojekte ja sehr vorangetrieben hat, natürlich auch, gefördert oder unterstützt durch diese ganze private Raumfahrt und Elon Musk und so weiter. Aber das ist ja durchaus auch Teil, wenn man so will, fast schon des Kulturkampfes, dieses Symbols America is back, ist ja sozusagen diese Trump-Formel. Und ich muss sagen, ich kann dem schon viel abgewinnen, weil ich glaube, dass in der Tat diese Artemis-Mission, dieses Symbol, in der, also genau das ist, was wir brauchen im Westen. Ja, also dieses, diesen Kulturpessimismus und all das zu überwinden durch so ein Symbol, das eben diese ganzen Sprüche, der Westen ist vorbei und die multilaterale Welt und die multipolare Welt, und dass das alles doch eigentlich in meinen Augen irgendwo Quatsch ist, sondern dass genau dieser alte Westen, dieses Abendland seit 2000 Jahren auch noch eine große Zukunft hat und eine bessere Zukunft sogar noch hat, als es bisher ist. Und das, finde ich, wird dann eben symbolisiert in einem wirklich enormen Symbol. Und ich glaube schon, dass solche Symbole auch wirklich zählen. Also wenn es dem Westen gelingt, zum Beispiel auf den Mars zu fliegen und da eine Basis zu bauen, kann man natürlich immer sagen, ja, was bringt uns das? Hätten wir das nicht lieber in den Sozialstaat gesteckt oder so? Und ich würde immer denken, nein, ich glaube, diese Symbole sind ungeheuer wichtig.
Absolut,
eigentlich.
Der bei uns verhassteste aller amerikanischen Präsidenten macht dasselbe und sagt dasselbe wie der vergöttertste aller amerikanischen Präsidenten, nämlich John F. Kennedy. Ja. John F. Kennedy hat ja die großen Parolen ausgegeben für die ersten Mondmissionen.
Hat die NASA gegründet.
Genau, wir machen das, wir schaffen das. Es ist eine gigantische Aufgabe, es ist eine Aufgabe, die kaum jemand sich zutraut. Aber gerade deshalb machen wir das. Es sei hart, wie er gesagt hat, eine sehr harte Aufgabe. Aber wir machen es gerade deshalb, weil es eine unglaublich schwierige Aufgabe ist. Und das ist der Spirit, wenn Sie so wollen. Das ist der westliche Geist, das ist der Aufbruch. Und es geht ja gar nicht darum, ob wir Marsbewohner werden oder was auch immer, sondern es geht darum, dass es für uns in unserem Selbstverständnis keine unlösbaren Probleme gibt. Und wenn man diesen Geist überträgt auf andere Probleme, berühmte Klimawandel und ähnliche Dinge mehr, dann sieht man, das ist der Ansatz. Technische Antworten auf Folgeprobleme von modernem Leben und moderner Technik. Und das ist das, was wieder geweckt worden ist durch diese Mission.
Ja, absolut. Nein, das ist ja unglaublich faszinierend, diese Apollo-Mission. Ich glaube, über 200.000 Menschen haben gearbeitet in diesem Apollo-Programm. Ich glaube, 5% des Bruttoinlandsproduktes der Vereinigten Staaten wurden darauf verwendet, dieses Programm zu bauen. Also einfach unfassbar wahnsinnig eigentlich, wenn man so will. Wirklich irre eigentlich, das zu machen. Aber ich würde eben sagen, es ist eigentlich auch eine Also es ist halt fast eine Bejahung unserer Kultur, das zu tun, weil das ist ja das, was uns eigentlich immer getragen hat, diese Neugier und diese, dieser Fortschrittsdrang und dieser Wille, die Welt zu unterwerfen. Weil ich meine, welchen Sinn hatte es, dass Thomas Cook die Weltmeere besiegelt hat? Kann man auch fragen, ja, brauchten wir jetzt wirklich da die Gewürzinseln? Ja, war das jetzt wirklich wirtschaftlich? War ja wirtschaftlich wahrscheinlich nie so ganz so sinnvoll, aber es war dieser Drang, die Welt zu erkunden, zu erobern, das ist ja etwas Westliches eigentlich. Und ich würde sagen, es ist fast zwingend, dass wir uns diesen Willen irgendwo bewahren müssen.
Absolut. Das ist übrigens die Grundthese eines wunderbaren deutschen Philosophen, Hans Blumenberg, der ein tolles Buch geschrieben hat, schon vor Jahrzehnten, Die Legitimität der Neuzeit. Und er hat diese Legitimität, also diese Rechtfertigungsunbedürftigkeit der Neuzeit, gerade dadurch begründet, durch die Neugier. Ja, die Neuzeit ist die Zeit einer vollkommen freien und begründungsunbedürftigen Neugier. Ja, wir erobern die ganze Welt und wir erobern sie im Mikrokosmos genauso wie im Makrokosmos. Und das ist, wenn Sie so wollen, das, was uns vorantreibt. Und es geht nicht darum, ob dann am Ende eine Teflonpfanne dabei herausspringt bei dem Weltraumfahrt, sondern es geht um dieses Selbstbewusstsein des westlichen Menschen. Es gibt für uns eigentlich keine unlösbaren Probleme.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Jetzt haben wir ganz schön lange geredet über die Frage der NATO. Es schließt sich ein bisschen an. Friedrich Merz hatte ja über diesen Krieg immer wieder gesagt, es wäre nicht unser Krieg und so weiter. Und jetzt grübeln wir jeden Tag über die Frage, ob Donald Trump jetzt aus der NATO austritt. Er wird das nicht tun, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es ja schon irgendwie bedenklich, dass wir da jetzt eigentlich jeden Tag irgendwelche Äußerungen hören nach dem Motto, naja, ob wir jetzt die Europäer noch verteidigen und so weiter. Das wissen wir eigentlich auch gar nicht genau. Es gibt da, was man so hört, was auch US-Medien berichten, ja eine unheimliche Aggression jetzt in dieser Trump-Administration auch über Europa. Spanien hat ja die Basen geschlossen. Frankreich sogar seinen Luftraum, was eigentlich völlig irre ist innerhalb der NATO. Ja, ist schon bedenklich eigentlich.
Ja, ich würde allerdings sagen, die Reaktionen von Trump sind weniger bedenklich und erstaunlich als das Verhalten der Europäer. Und für mich ist das ein Ausdruck entweder von vollkommener Realitätsfremdheit oder von Größenwahn. Oder beides kommt zusammen in dem Verhalten der Europäer. Denn man stellt sich offenbar ernsthaft vor, es bedürfe der Amerikaner gar nicht, um Weltprobleme zu lösen für die Europäer. Was also im militärischen Zusammenhang lächerlich ist, was aber auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen vollkommen lächerlich ist. Die Amerikaner könnten, wenn es denn unbedingt sein müsste, ohne Europa auskommen, aber nicht umgekehrt. Und gerade diejenigen Länder, die sich doch jetzt seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs Sorgen darüber machen, dass sie von Russland überfallen werden könnten demnächst. Ich glaube, irgendwelche deutschen NATO-Generale haben doch schon gesagt, in 2 Jahren ist es soweit, dann können sie angreifen, die Russen. Also gerade die Länder, die derartige Horrorszenarios jetzt entwickeln und daraus auch rechtfertigen die Umstellung auf Kriegswirtschaft und ähnliches mehr, gerade diejenigen verabschieden sich jetzt sehenden Auges mehr oder minder von den USA. Ich kann es mir nur so erklären, dass dahinter wirklich ein geradezu pathologischer Hass auf Trump steckt. Dass man sich immer noch vorstellt, die Welt ist sofort wieder in Ordnung, wenn Trump abgewählt wird. Also wenn die Demokraten die nächsten Wahlen gewinnen, dann ist alles wieder bestens. Ja. Aber solange Trump da ist, sind sie offensichtlich so leicht zu provozieren, dass sie alles in Frage stellen, was bisher die westliche Welt ausgemacht hat.
Ich finde das so wirklich verrückt in diesem Beispiel, weil man genau sieht, wie dieser Anti-Trump-Mechanismus in Deutschland funktioniert. Ich meine, wir haben seit 2016 jahrelang gegen Trump geschossen. Alles, was er wollte, ausgelacht. Heiko Maas hat ihn da ausgelacht. Wir erinnern uns an diese genialen Bilder. Wir haben alles blockiert. Wir haben gesagt, nein, wir machen keine 2% Aufrüstung. Also es wurde alles, Trump wurde eigentlich gesagt, brauchen wir gar nicht mehr. Die Amerikaner sind doof. Und dann kam 2020 der Ukraine-Krieg und dann hieß es plötzlich, naja, Trump hat die NATO kaputt gemacht. Das ist ja schon mal der erste große Witz. Und jetzt haben wir die letzten Jahre damit verbracht und Friedrich Merz hat gebetsmühlenartig jede Rede von Friedrich Merz, ich musste leider viele in meinem Leben hören, beginnt immer mit der Formel, ja, also alles steht ja unter dem Dogma oder unter dem Schwert, unter dem Damoklesschwert Trump, und Trump zerstört die NATO und wir müssen auf Trump einwirken, dass er die NATO nicht zerstört. Wir müssen unabhängig werden von Donald Trump, pipapo. Also jedenfalls ist Donald Trump die Ursache der Schwächung des Westens, der Schwächung der NATO, der Schwächung auch der Ukraine. Und sobald die nächste Gelegenheit kommt, wo jetzt diese Formel unter Beweis gestellt wird und wo es für uns ja ehrlicherweise um gar nichts geht, also die deutsche, das deutsche Urteil oder sowas oder der Luftraum, das ist ja völlig egal für den Krieg im Iran oder Hormuz oder was auch immer, ist ja völlig egal, wir könnten ja einfach schweigen. Aber nein, Europa muss sich profilieren in seinem, in seiner Widerständigkeit gegen Donald Trump. Das hat ja rein innenpolitische Gründe, also Macron und Merz, das ist populär, sich innenpolitisch als die Anti-Trump-Leute zu profilieren. Das hat geopolitisch überhaupt keinen Sinn. Und wenn man dann sich die amerikanische Perspektive vorstellt, dann muss man natürlich sagen, ja, also wenn ihr uns sagt, das ist nicht unser Krieg, dann sagen wir natürlich, gut, dann ist die Ukraine auch nicht unser Krieg, das ist der erste Mechanismus. Aber wenn ihr noch anfangt, den Luftraum zum Überflug zu sperren und die Basen, dass wir darauf nicht landen oder tanken können, ja, mit welchem Recht wollt ihr uns dann ermahnen, wir müssen irgendetwas in Europa tun oder verteidigen oder schützen und so weiter? Und diese Doppelmoral, dass Friedrich Merz ernsthaft weiterhin erzählt, Donald Trump ist schuld an dem, was in der Ukraine vorgeht. Wobei man sagen kann, naja, wir hatten ja jetzt auch 3 Jahre Zeit. Wenn man es gewollt hätte, hätten wir unendliche Waffen und so weiter, Fabriken in Europa bauen können, mit der wir jetzt die Ukraine aufrüsten. Das wurde ja einfach nicht gemacht. Ja, das Einzige, was wir getan haben, ist meckern über Amerika.
Ja, ja, genau.
Das ist ja so ein, dieser Mechanismus, den finde ich so, also man schämt sich wirklich, finde ich. Man schämt sich wirklich für Europa, für sein Land, weil es ist so, es ist wirklich perfide, es ist auch kindlich, es ist richtig kindlich, es ist eine Verweigerung jeder Verantwortung und am Endeffekt sind alle glücklich, wenn sie über Donald Trump meckern können. So.
Absolut. Ja. Ich kann es mir eigentlich auch nur aus außerordentlich, wie soll man sagen, kirchturmartigen Überlegungen heraus zurechtlegen, was da passiert in Europa. Sowohl Macron als auch Starmer in England als auch eben Merz haben innenpolitisch allergrößte Schwierigkeiten, allergrößte Probleme. Und es ist, glaube ich, so, dass für sie Kriege mehr oder minder wie gerufen kommen, weil sie ihre innenpolitischen Probleme dann hinter der Weltpolitik verstecken können. Und wenn man nun sagt, wir blicken nur noch jetzt auf die Weltpolitik, also kommt uns bitte nicht mit innenpolitischen Kleinigkeiten, wir müssen jetzt Weltpolitik machen. Ich glaube, das ist bei allen dreien der Fall. Dann ist es in der Tat so, dass man nur noch auf die Bevölkerung schauen muss, wie ist da eigentlich die Stimmung. Und man kann immer davon ausgehen, dass es eine Anti-Trump-Stimmung gibt in der Bevölkerung. Also dass man mehrheitlich, und zwar in großen Mehrheiten, gegen Trump ist. Also dass gar nicht, wie soll man sagen, die Sachlogik da irgendeine Rolle spielt, sondern nur die Affekte, die Gefühle gegenüber bestimmten Politikern. Und wenn man also einerseits die eigenen innenpolitischen Probleme unter den Teppich kehren kann, unter den Teppich der Weltpolitik, und andererseits sich in der Weltpolitik so positionieren kann, dass man die Sympathien der eigenen Bevölkerung wieder hinter sich kriegen kann, hat man wenigstens kurzfristig gewonnen. Und ich glaube, so denken das Macron, das denkt Starmer so und vor allen Dingen denkt das Merz so. Und ich würde gerne doch nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass offensichtlich in Europa viele Spitzenpolitiker davon ausgehen, sie könnten Einfluss nehmen auf die nächsten Wahlen in den USA. Also die, wenn Sie so wollen, Trump muss weg. So wie man ja auch innerhalb von Europa, denken Sie an Orban in Ungarn, sagt, wir starren jetzt nur noch auf die Wahlen, versuchen allen möglichen Einfluss zu nehmen, Orban muss weg. Also diese Vorstellung, sie greifen im Grunde in Innenpolitik anderer Länder ein, um dadurch weltpolitisch irgendetwas zu bewegen. Also ich halte das, wie gesagt, für größenwahnsinnig und für vollkommen unrealistisch. Aber man muss zugeben, dass sie kurzfristig damit Erfolg haben. Ja, also die Anti-Trump-Stimmung, das haben Sie ja zu Recht in Erinnerung gerufen, wird ja schon seit vielen, vielen Jahren systematisch durch die Medien aufgebaut. Ja, also Trump ist der Dämon schlechthin. Also der Spiegel ist dann ein Spitzenprodukt natürlich in der Dämonisierung, aber alle anderen großen klassischen Medien haben es genauso gemacht und machen es bis zum heutigen Tag. Das heißt also, mit Anti-Trump kann man immer stechen, ja, im Spiel und kurzfristig gewinnen. Und da nimmt man, glaube ich, jede Verwerfung in Kauf, weil man eben denke ich, davon ausgeht, okay, Trump in 4 Jahren oder in 2 Jahren ist er weg vom Fenster und dann regelt sich schon alles wieder. Nicht? Also das, es gibt noch andere Dimensionen, die da reinspielen, wie alte Liaisons mit dem Mullah-Regime, Frank-Walter Steinmeier als Symbolfigur, das spielt auch eine riesengroße Rolle, also dass man sich nicht verderben will mit den Mullahs und überhaupt mit den arabischen, islamisch regierten Ländern. Das ist auch ein wichtiger Punkt, aber ich denke, unsere Leute, vor allen Dingen Starmer und Macron und Merz gehen davon aus, dass man mit Anti-Trump-Politik immer noch gewinnen kann.
Ja, absolut. Ja, es ist auch spannend, diese bewusste Ausnutzung, wenn man so will, oder das Spielen mit dieser vermeintlichen Nicht-Souveränität von diesen europäischen Staaten oder dieser eigenen Schwäche. Hm. Weil es ist ja immer ein Spiel aus, wir können nicht oder wir wollen nicht. Also bei der Ukraine sagen wir einfach, ja, wir würden ja gerne, aber wir können nun mal nicht. Hm. Beim Iran heißt es dann aber plötzlich, oh ja, also sozusagen nach dem Motto, wir müssen jetzt unsere Souveränität verteidigen. Hm. Das Verrückte ist ja, dass die Amerikaner seit 10 Jahren mindestens mal, aber eigentlich schon viel länger darauf pochen, dass wir souverän werden und so will oder stark oder eigenständig werden. Also der amerikanische, wenn man so will, Rückzug aus Europa ist ja quasi in beiden Parteien eine relativ klare strategische Idee der Amerikaner und die Verlagerung in den Pazifik. Mhm. Also dieser Rückzug aus Europa ist ja amerikanisches Interesse und deswegen ist ja Amerika seit Jahrzehnten dabei, von Europa zu fordern, sozusagen wirklich die Souveränität und die eigene Verteidigung und so weiter in die eigenen Hände zu nehmen. Mhm. Und das ist ja das, was wir regelrecht verweigern, um uns dann aber wiederum sozusagen mit diesem komischen Abhängigkeitsverhältnis dann wiederum profilieren zu wollen. Mhm. Und ja, das ist natürlich wirklich perfide, zumal das ist natürlich auch sehr richtig, was Sie gerade gesagt haben, dass natürlich auch der politische Mechanismus einfach ist, dass Friedrich Merz ja immer sagt, naja, wir können dies und das innenpolitisch, ist ja egal, die große weltpolitische Lage. Ja. Mhm. Aber auch dort basiert die große weltpolitische Lage ja immer nur darauf, Reden zu halten und die eigene Unfähigkeit irgendwie zu managen und auf der Welt, auf dem Parkett irgendeine Rolle zu spielen. Aber der Entscheidende, was der Ukraine wirklich helfen würde, das wird ja interessanterweise eben nicht gemacht. Und das ist ja so, betrifft sowohl die Aufrüstung, die im Prinzip völlig verschlafen wird, das ganze Aufrüstungswesen, diese berühmte Zeitenwende, das ist jetzt ein eigenes Thema, wird ja völlig verschlafen. Das ist ja alles völlige Makulatur. Da wird Geld in ein sozusagen Sieb hineingeschüttet, wenn man so will, oder in einen Eimer mit Loch. Das heißt, genau, an diesen ganzen Stellen, wo er der Ukraine wirklich helfen könnte, da tut ja mir jetzt auch nichts. Und er liefert ja auch zum Beispiel kein Taurus oder so. Also das ist ja alles so, es geht ja immer nur um dieses sich ins Fernsehen stellen und eine Rede halten
gegen Donald Trump. Genau, eben. Es ist reine Wortpolitik. Und deshalb war mein Begriff ja auch Größenwahn, einfach zu denken, man könnte tatsächlich durch moralisierendes Reden, durch Wörter wie Völkerrecht im Grunde Korrekturen anbringen in der Weltpolitik. Ich glaube, alle amüsieren sich über die Europäer, also die, wenn Sie so wollen, der Rest der Welt amüsiert sich über die Europäer und vor allen Dingen natürlich über Merz und über die Deutschen, über die man sich schon lange weltweit lustig macht. Was uns im Grunde immer noch rettet, ist die wirtschaftliche Macht, die immer noch nicht vollkommen zerstört ist. Also sowohl die von Europa, das ist immer noch eine wirtschaftlich sehr bedeutende Macht in der Welt, und innerhalb Europas immer noch Deutschland. Ja, wir haben es immer noch nicht geschafft, Deutschland auf Null zu bringen. Und so lange funktioniert das auch mit dieser Wortpolitik, weil niemand sich traut, aus diplomatischen Gründen da mal Klartext zu reden. Außer Trump vielleicht. Ja. Der Trump traut sich das, der tut das. Solange diese Wortpolitik möglich ist und vor allen Dingen sie halt auch Resonanz stößt bei einer Bevölkerung, die im Grunde auch nicht berührt werden will von all diesen Themen, die damit nichts zu tun haben will. Und die froh ist, auch noch einige Ressentiments dabei ausleben zu können. Wir können dasselbe ja, was über Trump passiert, über Netanyahu sagen. Ja. Ja, genau dasselbe im Blick auf Israel. Auch eine unfassbar anti-israelische Politik, die bei uns betrieben wird, vor allen Dingen durch den jetzt gerade abgelösten Botschafter. Also auch da dasselbe. Man denkt dann, ach, wenn Netanyahu erstmal abgewählt ist, dann ist schon alles wieder in Ordnung. Dann sind wir wieder beste Kumpels.
Ja, kommen wir zu unserem dritten Thema. Sie werden lachen, der Wahl. der Wal, der vierfach gestrandete Wal bis dato, der vom Timmendorfer Strand, der Timmendorfer Bucht. Ja, was sind Ihre Wahlgedanken?
Ja, ich war nicht, gehörte nicht zu denjenigen, die jede Sendung direkt verfolgt haben, die nicht immer live dabei waren, wie es dem Wahl wohl ginge. Ja, ich meine, es ist eigentlich interessanter, vor allen Dingen als Medienwissenschaftler, als der ich ja gearbeitet habe, zu betrachten, was die Medien draus gemacht haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnig gute Chance für ein sentimentales Megathema, das in Wahrheit ja trivial ist. Also es ist ein triviales Problem, das man aber nicht als triviales Problem behandeln darf oder glaubt behandeln zu können, weil man damit die Gefühle aller möglichen Tierfreunde verletzt. Und ich habe das an meiner eigenen Familie auch erlebt, die da mitgefühlt hat. Ich als unsensibler Mensch habe nicht so tief mitgefühlt. Aber das ist eben etwas, was man ständig bringen kann. Nun sind wir gerade mal am Anfang des Frühjahrs, aber es war eigentlich ein Sommerloch-Thema, das da gestaltet worden ist. Aber es passt zu dem, was wir gerade diskutiert haben. Das ist ein Thema, mit dem man unendlich viel zudecken kann. Also wo man unendlich viel nicht berichten kann, was da passiert. Ähnlich wie mit Ulm und Fernandes. Da kann man auch nüchtern betrachtet sagen, was für ein Nicht-Thema. Und es stellt sich immer mehr heraus, dass es ein Non-Thema war. Aber man kann es gigantisch aufblasen. Man kann es sentimental, gefühlsselig, emotional aufblasen. Und damit Leute fesseln und faszinieren, die dann ja auch noch das gute Gefühl haben, als Tierfreunde mitzufiebern, wie es einem armen Wal geht. Mein Vorschlag war damals, als ich das erste Bild sah, lasst ihn doch einfach sterben. Vielleicht behalte ich recht und das wäre das Richtige gewesen.
Ja, die Zeit hat ja bemängelt, dass wir uns hier über diese Sendung, dass wir uns hier zu einig wären immer. Deswegen beim Wahl widerspreche ich jetzt mal, da bin ich jetzt anderer Meinung. Also ich habe, muss ich sagen, absolut, auch war völlig sozusagen enthusiastisch mit dem Wahlthema beschäftigt die vergangene Woche. Ich finde das erstmal auch legitim. Ich finde immer auch diese Kritik, ja, die Menschen reden über den Wahl. Kann man auch sagen, ja, so viele Menschen sterben auf der Welt. Warum interessierst du dich für die Fußball-Bundesliga? Das ist, ich glaube, es gibt ja auch das Recht zum Unpolitischen. Das ist ja auch etwas sehr Konservatives, was man bewahren muss. Also auch so ein Thema eigentlich auch mal ganz schön. Und ich würde aber sagen, es spricht für unsere Gesellschaft, dass sozusagen so ein Enthusiasmus für dieses Wahlthema ist, weil natürlich so ein Wahl ein unheimlich, ein unheimlich interessantes Tier ist, ein Tier, was absolut unsere, wie man so will, Poesie anspricht. Und wenn wir an Moby Dick denken, das ist ja auch ein Mythos eigentlich sozusagen der Wal. Und wenn man sich vorstellt, wie so ein Wal lebt, so ein hochintelligentes Tier in dieser Größe, ganz alleine im dunklen Ozean, dann kann ich aus vollem Herzen verstehen, dass das ein unheimliches Faszinosum ist.
Ja, ich sehe schon, bei diesem Thema habe ich schlechte Karten gegen Sie. Deshalb flüchte ich mich jetzt in die Metaphorik. Die haben Sie ja angedeutet schon mit der Symbolik. Der berühmteste Wal ist ja nicht Moby Dick, sondern der Leviathan. Mhm. Und der Leviathan ist ja
Stimmt, der ist auch als Wal dargestellt.
Natürlich, der Leviathan ist der große Wal als Symbol des modernen Staates, den Thomas Hobbes geprägt hat, diese Symbolik, diese Metapher für den modernen Staat. Wenn wir diese Metaphorik jetzt aber verbinden mit dem, was da passiert ist, ist es natürlich ein trauriges, es war auch sowieso eine traurige Szene, aber eine, die dann sehr, sehr tief geht. Denn das würde ja heißen, der moderne Staat ist auf der Sandbank gestrandet und kann sich nicht mehr freischwimmen. Ja. Ist vielleicht eine ganz realistische Perspektive. Viele haben diesen Wal ja auch mit der SPD identifiziert als, wie soll man sagen, riesengroßes, tonnenschweres Vieh, dass ich das nicht mehr navigieren kann, dass ich nicht mehr freischwimmen kann. Es passt aber auch auf den modernen Staat, jedenfalls auf unseren Staat. Er ist über die Maßen fett geworden, er ist gigantisch tonnenschwer, ist offenbar manövrierunfähig mittlerweile. Kann er unser Mitleid erregen? Das könnte man jetzt fragen, wenn wir in der Metapher bleiben wollen. Wir müssen ja eigentlich auch Mitleid haben, weil wir selber betroffen sind von dem, was unseren Staat ausmacht. Mir fehlen die Parasiten in diesem Bild von Timmy am Timmendorfer Strand, die, glaube ich, den Staat als Wahl, als Leviathan so schwächen. Vielleicht habe ich mich da nicht gut informiert, aber das ist ja eigentlich das Problem beim modernen Staat, dass er an seinen Parasiten leidet, die ihn aussaugen und die ihn unbeweglich machen.
Ja, da so tief bin ich nicht drin in der Meeresbiologie, aber gibt es, glaube ich, auch irgendwie. Ja, ich meine, was natürlich spannend ist, ist auch hier der Versuch, wir versuchen uns hier jetzt so in den Wal hinein zu versetzen. Was treibt diesen Wal an? Und jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie feststellen, wahrscheinlich will dieser Wal ja sterben, sonst wäre der wahrscheinlich nicht zum vierten Mal auf die Sandbank geschwommen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, wie dumm der ist. Ja, aber es ist ja, also ich finde das schon ein, also ich finde Wale die absolut faszinierendsten Tiere, die es überhaupt so gibt, weil das natürlich, wie soll man sagen, also es ist ja ein Tier, die sind ja hochintelligent, also die sind ja Säugetiere und so weiter, also hochintelligente Tiere, die ja also wahrscheinlich ein Bewusstsein haben wie eine Katze oder so zumindest. Und man stellt sich jetzt vor, diese riesigen schwimmen eben, wie gesagt, in der Dunkelheit alleine durch die Meere und können aber ja trotzdem um die ganze Welt navigieren. Also die Pottwale schwimmen ja, glaube ich, von der Arktis dann zu den Kanarischen Inseln und das schaffen die alles, die haben ja keine Karte, können das ja nicht rational abbilden, sondern können rein eigentlich mit ihrer, wenn man so will, Intuition irgendwie die Weltmeere tatsächlich beherrschen oder zumindest durch sie navigieren. Ja.
Absolut richtig. Sie sind so begeistert von den Walen und ihrer Navigationsfähigkeit, dass sie dann wahrscheinlich auch gegen den Walfang der Japaner sind, die das vorantreiben. Nein, aber natürlich kann man sich faszinieren für diese Wesen, die vielleicht sogar ein Bewusstsein haben. Ich glaube, geklärt ist das nicht. Die aber auf jeden Fall natürlich Intelligenzfunktionen haben. Das ist vollkommen richtig. Man kann auch Mitleid haben, vor allen Dingen, wenn man die Wale so anthropomorphisiert, wie das natürlich jeder Tierfreund gerne macht, also dass er sie gewissermaßen als Partner im Weltleben empfindet. Das verstehe ich schon sehr. Und Sie haben natürlich auch mit Ihrer Ausgangsüberlegung recht. Jetzt sind wir wieder wahrscheinlich dann doch zu einig für die Zeit, wenn Sie sagen, das ist ein berechtigtes Interesse am Unpolitischen. Gott sei Dank gibt es das, da haben Sie vollkommen recht. Sie könnten mich ja in eine ähnliche Falle locken, indem wir mal über Fußball reden, wo ich dann ein hoffnungsloser Fan bin, der nicht begründen kann, warum Fußball das Größte auf der Welt ist. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, als Medienwissenschaftler habe ich nur immer diesen Anfangsverdacht, man zeigt das in dieser Ausführlichkeit, um andere Dinge nicht zeigen zu müssen. Und wenn Sie sich mal so eine Tagesschau angucken, unabhängig jetzt von Timmy, wahrscheinlich kommt jetzt nichts mehr über ihn, aber wenn Sie sich irgendeine beliebige Tagesschau angucken, dann sehen Sie von den 15 Minuten unendlich viel Zeit wird verschwendet auf Themen, die gar keine sind. Also wo man das Gefühl hat, das wird gezeigt, weil es vielleicht Human Interest hat. Das ist ja so eine Kategorie des Journalismus, Human Interest. Das interessiert Kinder, Haustiere, ähnliches mehr. Aber es hat eigentlich nichts mit Politik zu tun. Es hat nichts mit dem, was die Welt wirklich bewegt, zu tun. Und wenn man eben 15 Minuten hat, um ein Bild von der Welt zu entwickeln, darf man sich vielleicht fragen, ob das rechtfertigt, dass man die Hälfte der Zeit auf Timmy verwendet. Aber ich gönne es jedem.
Ja, absolut. Es ist also insofern bringt es ja uns ja wirklich vielleicht zu einer spannenden Frage, weil das ist ja tatsächlich die Frage, wie Medien Themen gewichten. Das ist ja auch immer so eine hochpolitisch diskutierte Frage. Und das ist ja, finde ich, eine der großen Mythen oder so auch, was man auch wirklich, also was ich jetzt als Journalist selber auch sagen würde, ist, diese Idee, es gäbe so etwas wie Nicht-Boulevard-Medien, ist ja eigentlich, also dass es Medien gäbe, irgendein Medium in Deutschland, das Themen danach priorisiert, wie wichtig sie sind. Und ich glaube, das ist eine gigantische Illusion. Also das gibt es in kein Medium, auch die FAZ nicht. Und wahrscheinlich nicht mal die, wie heißt die neue juristische Woche oder Wochenschau oder wie heißt sie? Keine Ahnung. Priorisiert Themen danach, wie wichtig sie sind, sondern alle Medien priorisieren die Themen danach, wie sehr sie die Menschen interessieren. Und es sind die skurrilsten, und das ist ja auch, was wir jeden Tag sehen, wenn wir uns angucken, was lesen die Leute bei uns, was schauen sie bei uns, es sind die skurrilsten und abwegigsten Dinge, die den Menschen interessieren.
Also gilt das auch für unsere Sendung?
Auf jeden Fall, deswegen sprechen wir über den Wahl. Die Zahlen müssen ja noch gerettet werden. Es sind die absurdesten Themen, die Menschen interessieren. Und da würde ich, dann, da gibt es ja viele, die sagen, ah, das ist aber ganz schlimm und so weiter. Und ich denke immer, das ist auch gar nicht anders. Also wir müssen im Endeffekt über die Menschen, über die Themen sprechen, die die Menschen interessieren. Und es gibt so etwas wahrscheinlich wie ein objektives Thema, gibt es dann im Endeffekt doch gar nicht.
Das würde ich, da würde ich Ihnen recht geben. Aber, das Aber muss trotzdem kommen, das ist so lange gerechtfertigt und sinnvoll, solange es nicht benutzt wird, um über bestimmte Themen nicht zu berichten. Ja. Ich habe ja, als die Diskussion über die sogenannte Lügenpresse losging, vor vielen Jahren schon, habe ich von Anfang an gesagt, ich halte den Begriff für schlecht, für falsch. Es wird zwar gelogen, aber das ist nicht das Prinzip. Ja. Das Prinzip ist nicht die Lügenpresse, sondern die Lückenpresse. Das heißt, über bestimmte Dinge nicht berichten, bewusst nicht berichten, weil man die Effekte, die dieser Bericht haben könnte, vermeiden will. Und mein Verdacht war eben immer der, dann gibt es eben andere Themen, diese Human Interest Themen, die man da drüber klebt, über das, was man nicht berichten will, sodass man wieder die 15 Minuten der Tagesschau gefüllt hat. Und da setze ich meine Kritik an. Timmy und seine Freunde, sei denen unbenommen, was da gezeigt wird.
Okay, da bin ich ja glücklich. Dann wünschen wir Timmy alles Gute. Den Wahl haben wir jetzt genug ausgequetscht als Thema. Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, immer Freitagnachmittags. Merken Sie sich das, der große Wochenrückblick zu den wichtigsten Themen. Ist es ist Karfreitag, da wird auch mal über den Wahl gesprochen. Uns gibt es auch auf Spotify und ansonsten, vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus wie diesen, den gibt es nur, unabhängig finanziert mit Ihrer Hilfe. Aktuell werden wir auch von der Staatsanwaltschaft ins Visier genommen, und wenn Sie möchten, dass wir weitermachen können, dass wir auch all das, was wir hier machen, juristisch verteidigen können, dann überlegen Sie doch, ob Sie nicht vielleicht ein Abo abschließen wollen oder eine Einmalzahlung machen, und ansonsten bis zum nächsten Mal.